Es ist ein Skandal. Wo hat Israel bitteschön auch nur annähernd Vergleichbares wie Auschwitz mit den Palästinensern gemacht? Wir stehen hier vor dem ethischen Offenbarungseid eines gewissen Teils der deutschen Gesellschaft. Und jetzt kommt Herr Klein, der meint also, dass die Kritik an Israel der richtige Weg ist, um den Antisemitismus in Deutschland zu bekämpfen.
Willkommen zum Machtspiel, dem Politik-Podcast von NZZ und Prost-Stiftung. Ich bin Benedikt Neff und ich freue mich sehr, heute einen Gast begrüßen zu dürfen. Und das ist der Historiker und Publizist Michael Wolfson. Herzlich willkommen, Herr Wolfson, dass Sie hier sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir sprechen heute über die große Israel-Debatte in Deutschland, die der Antisemitismus-Beauftragte Felix Klein mit einem Interview in der FAZ losgetreten hat. Zuerst möchte ich Sie aber dem Publikum noch kurz vorstellen. Herr Wolfson ist 1947 in Tel Aviv geboren. Seine Eltern sind 1939 vor den Nazis aus Deutschland nach Palästina geflohen. Herr Wolfson studierte Geschichte, Politikwissenschaft und VWL in Berlin, New York und Tel Aviv. Als Professor für Neue Deutsche Geschichte lehrte er über 30 Jahre lang an der Bundeswehr-Uni in München. Herr Wolfson hat sich selbst einmal als kosmopolitischen deutsch-jüdischen Patrioten bezeichnet. Er publiziert regelmäßig Artikel in der NZZ und ist ein sehr geschätzter Autor unserer Zeitung. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir beide heute darüber sprechen können, weil ich glaube, Sie sind eigentlich die perfekte Auskunftsperson für alle Fragen, die ich dazu habe, Herr Wolfson. Ja, der deutsche Antisemitismusbeauftragte Felix Klein hat eine neue Israel-Debatte entfacht. Es geht um diese Aussage, wonach Israel deutsche Staatsräson ist. Ich zitiere mal eine kurze Passage aus diesem Interview in der FAZ, wo er sagt, die Palästinenser auszuhungern und die humanitäre Lage vorsätzlich dramatisch zu verschlimmern, hat nichts mit der Sicherung des Existenzrechts Israels zu tun und es kann auch nicht deutsche Staatsräson sein. Was haben Sie gedacht, als Sie das gelesen haben, Herr Wolfson?
Ich dachte, ich fall vom Stuhl, weil es für einen Diplomaten eine ungewöhnlich scharfe Aussage ist und auch in Bezug auf Herrn Klein, den ich persönlich kenne und schätze, der ein eher zurückhaltender Mann der leisen Töne ist. Aber das ist das Persönliche. Das Grundsätzliche ist, dass Herr Klein offenbar die Dinge von den Füßen auf den Kopf stellt. Denn das Problem und die humanitäre Katastrophe, die unbezweifelhaft im Gazastreifen besteht, ist nicht Israels Schuld. Und das konnten wir gerade bei der Verteilung, Wiederverteilung von Lebensmitteln gestern im Gazastreifen erleben. Es war inszeniert von der Hamas, dass das allgemeine Publikum mit größten Schwierigkeiten nur zu der Verteilungsstelle hinkommen könnte. Und dadurch ergaben sich die chaotischen Bilder, die geplant waren. Und Herr Klein und alle anderen bis hin zum Bundeskanzler der Opposition und so weiter müssten doch eigentlich wissen, dass all das, was jetzt an Schrecklichkeiten den Menschen im Gazastreifen zugemutet wird, von ihrer eigenen Hamas zugemutet wird. Denn eigentlich hat die Hamas diesen Krieg längst verloren. Und jetzt kämpft sie bis zum letzten Palästinenser. Das ist eine völkerrechtswidrige und gegen jede Raison eines Staates, nämlich die Raison d'être, also die Seinsberechtigung eines Staates, gerichtete Politik. Gewiss, die Hamas ist keine Staatsstruktur, aber faktisch ist ja die Gazastreifensituation seit 2005, dem totalen Rückzug der Israelis, so, dass Hamastan ein faktisch eigener Staat gewesen ist. Also kurzum, man muss die Dinge vom Kopf wieder auf die Füße stellen und das hat der Klein nicht gemacht und das machen die Massen weltweit heute nicht.
Aber umso mehr frage ich mich, warum ist denn das gerade jetzt ausgebrochen, diese Diskussion? Sie sagen auch, Sie sind fast vom Stuhl gefallen. Was glauben Sie, was steckt denn dahinter? Also man kann natürlich sagen, Israel hat diese große Gaza-Offensive gestartet. Es gab auch viele Berichte von palästinensischen Opfern. Es gab zeitweise keinen Zugang zu Nahrung. Zumindest so wurde das in den Medien kolportiert. Aber Sie sagen ja auch, eben man muss das eigentlich die Sache wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Warum ist denn jetzt eigentlich diese doch sehr emotionale und fundamentale Debatte in Deutschland ausgebrochen?
Das ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Aber im Grunde genommen besteht diese Situation seit der israelischen Gegenoffensive vom 20. Oktober 2023, als die Israelis die Anführungszeichen Stirn bzw. Chuzpe hatten, sich gegen diesen Angriff, gegen diesen Terrorüberfall vom 7. Oktober 2023 zu wehren. Und das Drehbuch war von vornherein klar für jeden, der Guerillakriegsführung auch nur oberflächlich kennt, dass die Guerillakämpfer, also die Hamas, das eigene Zivil benutzen, um aus dem eigenen Zivil heraus den Feind, also in diesem Falle Israel, zu beschießen und in Kauf nehmen, wissentlich und willentlich in Kauf nehmen, dass das eigene Zivil nichts anderes ist als Kanonenfutter. Und das versteht die Allgemeinheit nicht, das kann man noch akzeptieren, aber dass Politiker, die sich mit diesen Dingen Tag ein, Tag aus beschäftigen müssen und auch die meisten Journalisten das nicht verstehen, das wiederum verstehe ich nicht. Denn im Grunde genommen passiert alles, was wir seit Oktober 2023 wahrnehmen, nach dem geradezu nicht vorhandenen Lehrbuch des Guerillakrieges.
Ich möchte doch auch noch mal kurz auf Herrn Klein zu sprechen kommen, den Sie ja auch kennen. Ich habe mich auch persönlich gefragt, warum, ich meine, er ist der offizielle Antisemitismusbeauftragte in Deutschland. Also sein Job, würde ich mal so verstehen, ist es, ein Sensorium für Antisemitismus in Deutschland zu entwickeln, das zu thematisieren, das auch zu problematisieren und zu bekämpfen. Was dachten Sie auch, dass ausgerechnet diese Person mit dieser Funktion diese Debatte so lanciert? Das ist doch nicht sein Job, oder?
Da kann ich Ihnen leider nicht widersprechen, Herr Neff, aber ich versuche mich hineinzudenken. Wir kennen ja Mechanismen vergleichbarer Art aus der Politik in, um und aus Israel. Ich erinnere mich, dass in den 80er Jahren beispielsweise der Unterstaatssekretär im State Department der USA in Foreign Affairs, also einem wichtigen Publikationsorgan über Außenpolitik, internationale Politik, einen Artikel veröffentlichte mit dem Titel How to Save Israel in Spite of Herself. Und jetzt kommt Herr Klein, der meint also, dass die Kritik an Israel offenbar der richtige Weg ist, um den Antisemitismus in Deutschland zu bekämpfen. Also mit anderen Worten, how to save Jews in spite of themselves. Wie kann man also die Juden trotz ihrer selbst retten? Denn diese Juden, ach, oh weh, identifizieren sich mehrheitlich zumindest mit Israel. Das, denke ich, könnte eine Motivation gewesen sein. Denn Fakt ist, dass der Antisemitismus in der Maskerade des Antizionismus, des Anti-Israelismus seit dem Herbst 2023 dramatisch zugenommen hat. War immer schon vorhanden, aber dramatisch zugenommen. Und obwohl es Wahnsinn, so hat es doch Methode, dass vielleicht Herr Klein und andere denken, dass man die Juden am besten dadurch schützt, dass sie sich von Israel distanzieren und dass man denjenigen, auch jüdischen Minderheiten, sozusagen das Argument liefert, Israel und damit die Juden, die sich mit Israel identifizieren müssen, eine Umkehr leisten.
Ich möchte auch noch mal ganz an den Beginn sozusagen, er problematisiert ja sozusagen diesen Satz von Angela Merkel, wonach Israel deutsche Staatsräson ist. Sie hat das bei einer Rede 2008 in Israel in der Knesset gesagt, damals anlässlich des 60. Jahrestags der israelischen Staatsgründung. So hat das geklungen.
Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes. Das heißt, die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar.
Ja, Herr Wolfson, was heißt eigentlich überhaupt, Israel ist deutsche Staatsräson? Oder haben das die Deutschen eigentlich selber nie so recht gewusst?
Ich glaube, auch Angela Merkel hat es nicht gewusst. Sie hätte genauso Schokoladenkuchen sagen können, weil der Begriff der Staatsräson hier völlig unpassend ist. Im doppelten Sinne ist Staatsräson zu verstehen. Zum einen, dass die Interessen des Staates stärker wiegen als die Interessen der einzelnen Bürger, von Bürgergruppen oder von einzelnen Bürgern. Oder eben, dass der Seinsgrund eines jeweiligen Staates, also die Raison d'être, die Raison, der Grund für den Staat, ist die Sicherheit der eigenen Bevölkerung zu sichern, nach innen und nach außen und darüber hinaus auch wirtschaftlich. Mit anderen Worten, es ist ein völlig deplatzierter Begriff gewesen hier, aber der Begriff ist im Laufe der Jahre und bis in die Gegenwart so vervielfältigt worden in den Begriffsbestimmungen, dass, und daher meine flapsige Bemerkung mit dem Schokoladenkuchen, die Bundeskanzlerin genauso hätte sagen können, Israels Existenz ist für uns Schokoladenkuchen in Deutschland. Erster Punkt. Zweiter Punkt, die Feststellung der damaligen Kanzlerin, also 2008, dass die Sicherheit Israels für Deutschland nicht verhandelbar sei, ist im Grunde genommen Hochstapelei gewesen. Denn sollte schon die damals marode Bundeswehr in der Lage gewesen sein oder heute in der Lage sein, Israels Existenz zu sichern? Die Bundeswehr ist eine marode Armee, die jetzt Gott sei Dank modernisiert und entwickelt wird. Aber dass diese Bundeswehr Israels Existenz sichern soll, das ist doch geradezu lachhaft. Die Bundeskanzlerin hat hier schlicht und ergreifend einfach eine Phrase gedroschen, die sich großartig anhörte. Und das israelische Publikum war ganz begeistert, betört, verzaubert. Aber realpolitisch ist das schlicht und ergreifend Unsinn gewesen. Hinzu kommt, dass die Bundeskanzlerin in Bezug auf die NATO selber ein Problem geschaffen hat. Denn wenn ein Angriff auf Israel wie ein Angriff auf Deutschland zu verstehen sei, was die Bundeskanzlerin auch sagte, dann müsste Deutschland automatisch und damit auch automatisch die anderen NATO-Mitglieder Israel zur Hilfe kommen. Mit anderen Worten, auf den Umwegen dieser Phrase hat die Bundeskanzlerin Israel zu einem NATO-Mitglied gemacht, woraufhin natürlich auch sehr viele Proteste aus den NATO-Staaten kamen. Und der einzige deutsche Politiker, der damals sehr elegant der Kanzlerin widersprach, war der damalige Bundespräsident Joachim Gauck.
War sie sich sozusagen der Wirkung dieser Worte bewusst oder ist sie am Ende vielleicht selber ein bisschen erschrocken, was das ausgelöst hat?
Sie überschätzen mich freundlicherweise, lieber Herr Neff. Ich war damals nicht dabei und habe auch nicht Mäuschen gespielt. Aber die vertraulichen Informationen, die ich bekommen habe, zeigen, dass sie sich über die Tragweite dieser Aussage in keiner Weise bewusst war. Das wundert mich wiederum auch nicht, weil meine Beobachtungen seit Jahrzehnten zumindest bezüglich auf das Auswärtige Amt und das Bundeskanzleramt in Bezug auf die, sagen wir mal, Tatsachenfestigkeit der politisch Verantwortlichen und das Informationsniveau deutliche Defizite hat.
Jetzt mal ganz prinzipiell gefragt. Deutschland hat im Zweiten Weltkrieg 6 Millionen Juden ermordet. Ist diese Schuld aus Ihrer Sicht eine Verpflichtung Deutschlands, an der Seite von Israel zu stehen, egal was ist?
Nein, nicht egal was ist. Das ist eine grundlegende ethische Frage, die Sie stellen. Nämlich, da kommen wir fast auf Biblisches zurück und im Biblischen, unabhängig davon, ob es um Gott geht oder nicht, ist sozusagen die Kondensation des menschlichen Seins und Verhaltens drin. Also kurzum, ganz klar sind die Nachfahren für die Sünden und Untaten der Vorfahren verantwortlich. Sind sie nicht? Das ist eigentlich ethischer Konsens, zu Recht. Aber dass für Deutschland der jüdische Staat nicht vergleichbar ist, faktisch ebenso wie emotional und auch ethisch, mit, sagen wir, Neuseeland, ist eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit. Es wird ja gar nicht verlangt, dass Deutschland jetzt um Gottes Willen die marode Bundeswehr in den Nahen Osten schickt, um Right or Wrong Israel zu verteidigen. Das Einzige, was man vernünftigerweise nicht nur von Deutschland verlangen muss, von der internationalen Gemeinschaft und auch von Journalisten, erfreuliche Ausnahme die Neue Zürcher Zeitung, das muss ich Ihnen ganz offen so sagen, ohne mich hier lieb Kind machen zu wollen. Die Fähigkeit und Willigkeit und auch die Informationskompetenz in Bezug auf Guerilla-Kriegführung ist praktisch Non-Existenz, wenn ich mir das anschaue. Auf der politischen Ebene, auf der medialen Ebene und auch bei den meisten Wissenschaftlern. Und wer das nicht versteht, muss natürlich, und das ist durchaus menschlich sympathisch, automatisch sich mit den leidenden Palästinensern identifizieren. Das ist menschlich nachvollziehbar. Aber was ich von Menschen, geradezu eben von Menschen, die in der politischen Verantwortung stehen, in der, wenn Sie so wollen, medial-pädagogischen Verantwortung, in der wissenschaftlichen Verantwortung, dass ich mir die Frage stelle, was ist Ursache und was ist Wirkung? Und die Ursache ist, dass die Hamas gemäß dem Lehrbuch der Guerilla das eigene Zivil missbraucht. Ob das für den Kampf selber gilt oder, siehe gestern, die Verteilung von Lebensmitteln oder eben, dass man in Krankenhäusern, in Kindergärten, in Schulen, auch in UNO-Einrichtungen den eigenen Schießstand oder die Raketenabschussrampe installiert oder dass man in Kinderzimmern den Zugang zum unterirdischen Abwehr und zu den Tunnel der Hamas hat, wo gekämpft wird und so weiter und so fort.
Aber Sie würden sagen, das wird zunehmend ausgeblendet in der deutschen Debatte und in der Berichterstattung über diesen Krieg?
Nicht nur in Deutschland, Herr Neff, sondern international. Da ist auch Amerika nicht besser. Und am allerschlechtesten schneiden die meisten Universitäten ab. Ich muss ja Sie und die Hörer nicht daran erinnern, was an deutschen Universitäten und nicht zuletzt auch an amerikanischen Universitäten alles passiert ist, dass Herr Trump jetzt auf seine inakzeptable Weise reagiert, ist wiederum ein anderes Problem. Da fällt mir nur ein wunderbar boshaftes Gedicht von Heinrich Heine ein, Disputation, und da diskutieren der Mönch und der Rabbi, und am Ende fragt der Mann, der dieser Disputation zuhörte, ebenso wie seine Geliebte neben ihm, nach ihrer Meinung, und sie antwortet, und es will mir schier bedünken, dass der Rabbi und der Mönch, dass sie alle beide stinken. Also mit anderen Worten, diejenigen, die gegen Israels Proteste, auch gegen Juden dann gewaltsam protestieren, sind in ihrer Vorgehensweise genauso inakzeptabel wie Trump, der jetzt ausländische Studenten aus den USA ausschließen möchte.
Sie haben ganz am Anfang auch den Bundeskanzler angesprochen, Friedrich Merz, der ja auch diese Debatte von Felix Klein gleich antizipiert hat. Und das war eigentlich besonders überraschend oder auch wieder nicht, wenn man ein bisschen Machtspiel hört und die Kehrtwenden des Kanzlers. Jetzt hat er irgendwie die Meinung ziemlich geändert. Also er hat noch im Wahlkampf 2025 im Januar hat er zum Beispiel in der Körperstiftung eine Rede gehalten, wo er in einer Grundsatzrede gesagt hat, eben man müsse jetzt einen anderen Umgang mit Israel haben. Also man dürfe nicht mehr wie die Vorgängerregierung Israel ständig kritisieren. Das hat dann so getönt.
Künftig wird gelten, was Israel zur Ausübung seines Selbstverteidigungsrechts benötigt, wird Israel auch bekommen. Der Begriff Staatsräson wird sich wieder an Taten und nicht nur an Worten messen. Es muss wieder unmissverständlich klar sein. Deutschland steht nicht zwischen den Stühlen, sondern Deutschland steht fest an der Seite Israels. Daran wird es zukünftig keinerlei Zweifel geben.
Genau, also das hat er gesagt und jetzt klingt es so, eben wenn Grenzen überschritten werden, sagt Merz, dann dürfe auch der deutsche Kanzler nicht mehr schweigen und er fühlt sich jetzt also auch bemüßigt oder veranlasst, dass er eigentlich diese Ratschläge an die israelische Regierung machen muss. Ich fand es auch noch interessant, hat er dann auch gesagt, ja, er habe Netanyahu hinter verschlossenen Türen gesagt, übertreibt's nicht, und hat dann das sozusagen aus dem vertraulichen Gespräch aber auch sehr gerne dann in den Medien distribuiert. Also hat Sie dieser Gesinnungswandel oder dieser kommunikative Wandel überrascht? Oder was denken Sie über diesen Wandel von Merz?
Also ich schätze Herrn Merz persönlich sehr. Ich kenne ihn seit langer Zeit recht gut, noch aus Zeiten, in denen wir gemeinsam Stipendiaten der Adenauer Stiftung waren, ich ein bisschen früher. Merz meint das ganz eindeutig, aber Merz ist ebenso wie auch Felix Klein, über den wir am Anfang gesprochen haben, Teil eines Gesamtgefüges. Das ist auch der Bundeskanzler, immer jeder Bundeskanzler. Und das Wortdokument, das Sie eben einspielen ließen, ist aus der Zeit, in der Merz in der Opposition war. Jetzt führt er eine Koalition und es ist bekannt, dass in der SPD, wir haben das gerade dieser Tage wieder gehört, Herr Mützenich beispielsweise und andere in der linken SPD massiv und nicht erst seit gestern und vorgestern darauf drängen, dass wenn wieder Sanktionen gegen Israel verhängt werden oder auch keine Waffenlieferungen mehr stattfinden, das nachvollziehbare und vollkommen verständliche Interesse von Herrn Merz ist es, trotz der Freundschaft zu und mit Israel die Koalition zum Erfolg zu führen. Und da muss er auch Rücksicht nehmen auf seinen sozialdemokratischen Koalitionspartner. Hinzu kommt der massive Druck der Öffentlichkeit. Der massive Druck der Öffentlichkeit bewirkte wahrscheinlich auch den Gesinnungswandel von Felix Klein. Mit anderen Worten, auch wenn ein Politiker eine andere Position im Grunde seines Herzens vertritt, steht er in der Demokratie, weil er oder sie wiedergewählt werden will, ja eigentlich den Gesetzen der Demokratie folgend, Gott sei Dank, dann das liefern muss, was die Mehrheit will. Und wir wissen aus den Umfragen der Bundesrepublik Deutschland, übrigens in Amerika sogar auch neuerdings, dass Israel so unpopulär ist, dass man mit pro-israelischer Politik keine Wahlen mehr gewinnen kann. Das heißt, es ist ein schreckliches Dilemma. Das heißt wiederum, dass es folgende Situation gibt. Entweder übernimmt der jeweilige Politiker, um den es geht, das, was er für Führung hält, nämlich gemäß seiner inneren Überzeugung, oder er lässt sich von dem nachvollziehbaren Willen leiten, wiedergewählt zu werden. Das ist eine ganz schwierige Situation, in der Sie, Herr Neff, und ich sage glücklicherweise, nicht stecken. Das ist der Unterschied zwischen politischer Führung und politischer Verwaltung. Und es bestünde eigentlich die, ich denke, Pflicht, unabhängig jetzt von der Person Friedrich Merz, die Sachlage zunächst einmal zu analysieren. Und das heißt, ich wiederhole mich absichtlich, der Adressat wäre, um diese Situation, diese katastrophale Situation im Gazastreifen zu verändern, wäre der Adressat die Hamas.
Hm. Aber was mich auch wundernehmen würde, wie Sie das sehen, ich hatte immer das Gefühl, und das war ja auch das Bewusstsein der deutschen Politiker, dass die Außenpolitik und das Verhältnis zu Israel für die Deutschen einfach ganz speziell ist. Es ist eben nicht wie das israelisch-französische Verhältnis oder das britisch oder das britisch-israelische, sondern es ist durch diese unermessliche Schuld einfach ein absolutes spezielles Verhältnis, wo man immer sozusagen einkalkulieren muss in dieser bilateralen Beziehung. Und jetzt hat man ja schon das Gefühl, dass diese Debatte, so wie sie geführt wird, eigentlich eine Zäsur sein könnte, wo sich Deutschland sozusagen auch ja, das herausnimmt, ganz normale, fast schon Mainstream-artige Beziehungen zu Israel zu pflegen, indem die Israel-Kritik, könnte man schon fast sagen, zur Staatsräson erklärt wird.
Das ist eine wunderbare Formulierung. Ich stimme der zu, aber ich widerspreche in Bezug auf die Faktizität der Besonderheit der deutsch-israelischen Beziehungen. Mhm. Wenn wir das ganz nüchtern mal Revue passieren lassen über die Jahrzehnte hinweg, dann ist diese Besonderheit eigentlich gar nicht so besonders. Nehmen Sie die Zeit nach dem Wiedergutmachungsabkommen, das ratifiziert worden ist, wie gesagt 1953. Damals dachte Israel, aha, der nächste Schritt wird die Aufnahme diplomatischer Beziehungen sein. War es nicht, denn die wurden erst 1965 aufgenommen. Mhm. Dann haben sie 1967 den Vorabend des Sechstagekrieges, wo alle Welt dachte, dass ein zweiter Holocaust, also die Vernichtung Israels in diesem Falle, bevorstehe. Und da wurde diskutiert in der Großen Koalition, Kiesinger, Willy Brandt, ob Deutschland Hilfestellung leisten solle Israel. Nein war die Antwort, man ist neutral, nicht einmal Gasmasken wollte man liefern, stellte sich Bundesaußenminister damals Willy Brandt in den Bundestag und erklärte die Solidarität des Herzens, Herr Neff, mit Israel, aber geliefert wurde nichts. In der ersten Koalitionsrunde der sozialliberalen Koalition, Willy Brandt, Walter Scheel, FDP, sagte Willy Brandt folgendes wörtlich am 10. Februar 1970. Unsere, also SPD, FDP, Israel-Politik wird nicht mehr von Komplexen getragen werden. Stellen Sie sich das mal vor. Und das hat er auch durchgeführt, als Israel nämlich im Oktoberkrieg 1973 kurz vor der Auslöschung stand, haben die Amerikaner über die Bundesrepublik an Israel Waffen geliefert. Und da hat die Bundesrepublik unter Willy Brandt und Walter Scheel gesagt, kommt nicht in Frage. Also in dieser Situation, wohlgemerkt, spitz auf Knopf war die Existenz Israels gefährdet. Mhm. Kurzum, die Besonderheit der besonderen Beziehungen ist eher eine Legende und insofern stellt sich die jetzige Koalition aus Union und SPD in diese Tradition. Also wir müssen wirklich hinter den Worthülsen schauen. Und
die Frage ist ja vielleicht doch ein bisschen, ob irgendwie selbst die Legende abgeräumt wird gerade. Dass nicht einmal mehr die Legende bleibt.
Das ist richtig. Da haben Sie vollkommen recht. Da kann ich und will ich nicht widersprechen. Es wird klipp und klar jetzt die Maske vom Gesicht gerissen. Und das war ja die ungeschickte Formulierung auch von Felix Klein, der gesagt hat, wir müssten jetzt, ich zitiere ihn, wir müssten jetzt ehrlicher über die deutsche Staatsräson und die Existenzsicherung Israels reden. Ehrlicher, was heißt das? Bislang haben wir nicht ehrlich geredet.
Sie sagen ja auch, die Bodenoffensive sei unverzichtbar. Also die israelische Regierung müsse das machen. Da gibt es ja auch Umfragen aus Israel, wo fast bis 70% der Israelis eigentlich für ein sofortiges Kriegsende sind. Warum sind Sie so sicher, dass dieses Vorgehen jetzt richtig ist?
Weil die andere Möglichkeit sich als Wunsch erwiesen hat. Denn warum ist die israelische Mehrheit Sie zitieren sie vollkommen richtig, zu knapp 70% dafür, den Krieg zu beenden, weil absolut nachvollziehbar die Israelis die Geiseln befreien wollen, zurückhaben wollen. Das ging bislang weder diplomatisch noch militärisch, ginge aber, wenn Israel unverzüglich den Krieg einstellte. Aber wenn Israel den Krieg einstellte, bliebe die Hamas an der Macht, würde die Hamas wieder aufrüsten. Die internationale Gemeinschaft würde vorher natürlich jeden Meineid schwören, dass man kontrollieren würde, die Hamas nicht mehr aufzurüsten. Aber wir wissen, was solche Garantien bringen. Gar nichts. Das heißt also, dass der Status quo ante, nämlich eine erstarkte Hamas als wieder vorhandene Gefahr vertreten wäre. Und ich habe sehr viel an Netanyahu zu kritisieren, aber er erkennt in dem Falle leider richtig die strategische, also langfristige Notwendigkeit, die Hamas als politischen Akteur auszuschalten. Die nächstliegende gedankliche und historische Verbindung, Herr Neff, wäre, also zumindest 1945, seit Anfang 45 Deutschland erkennbar militärisch faktisch besiegt war und die Hitlerverbrecher den Krieg trotzdem fortsetzten und wissentlich und willentlich das eigene deutsche Volk zusätzlich opferten. Das ist genau das, was die Hamas jetzt mit der eigenen Bevölkerung macht. Und insofern ist es notwendig, die Hamas militärisch auszuschalten. Anders geht es nicht mehr, wenn man nicht morgen oder übermorgen die gleiche Situation haben will, die es am 7. Oktober 2023 gegeben hat.
Viele, also ich merke das auch in privaten Gesprächen, auch viele Leute, die Israel sehr gewogen sind, haben einfach ein zunehmendes Unbehagen angesichts dieser hohen Opferzahlen auf Seiten der Palästinenser, die natürlich auch nicht ganz klar sind. Also das Hamas-geführte Gesundheitsministerium meldet seit der Gegenoffensive 53.000 palästinensische Opfer. Israel spricht davon, 20.000 Terroristen getötet zu haben. Was glauben Sie, nimmt Israel genug Rücksicht auf die Zivilisten?
Das kann man im Guerillakrieg eben nicht machen, Herr Neff. Es nimmt Rücksicht auf die Zivilisten. Ich verfolge die israelischen Nachrichten, auch die ganz scharfe innerisraelische Kritik am Vorgehen der Regierung, auch am Vorgehen des Militärs. In dem Augenblick, wo, nehmen wir jetzt mal die Namen der Akteure raus, Hamas und Israel, wo der Akteur A aus dem eigenen Zivil, aus dem Kindergarten, der Moschee, Kirche, Synagoge, Schule und so weiter, den Feind B beschießt. Mhm. Was kann B machen, wenn er das Zivil von A nicht treffen will? Nichts. Also ist B dann praktisch zur Kapitulation und zur Wehrlosigkeit verpflichtet. Das ist, wie gesagt, das ABC des Guerillakrieges. Und wir, Herr Neff, als in der Öffentlichkeit Agierenden und noch viel mehr die Politiker und andere Wissenschaftler, die sich mit diesen Themen beschäftigen, haben die ethische Verpflichtung, denjenigen, die das nicht wissen, und das ist keine Kritik an denjenigen, die das nicht wissen, immer wieder klarzumachen. Daher der Adressat, ganz konkret jetzt wieder die Benennung der Akteure, um dieses schreckliche Blutvergießen zu beenden. Der Adressat ist die Hamas und ist nicht Israel. Die Reaktion, die Sie aus Israel wohlwollenden Kreisen gegenüber beschreiben, erlebe ich auch immer wieder. Und dies ist eine ganz normale und nachvollziehbare und ich sage wunderbare menschliche Reaktion, dass man mit dem leidenden Menschen, mit der leidenden Kreatur Mitleid hat. Das ist doch das Menschliche in uns Menschen. Und dann muss man aber in einem nächsten Schritt fragen, vorhin war von Staatsräson die Rede. Reden wir mal von der Raison, also von der Vernunft des einzelnen Menschen. Die muss doch dann den nächsten Schritt einleiten und zu fragen, was ist die Ursache für dieses entsetzliche, entsetzliche Leid? Nämlich die Tatsache, dass der Guerillakämpfer A, in diesem Falle Hamas, sein eigenes Zivil missbraucht, um den Feind zu verunsichern, die politische Wirkung, die psychologische Wirkung gegen den Feind weltweit zu entfachen. Und das ist genau, was passiert. Und es gibt ein grandioses Theaterstück von Eugène Ionesco mit dem Namen Nashörner. In dem absurden Theater, und es ist ein Stück des absurden Theaters, wird völlig widersinnig dann die Gesamtheit der Akteure zum Nashorn. Erst ist es einer, das finden alle ganz schrecklich und blöd, und nachher sind es alle. Und wir erleben geradezu mustergültig, wiederum ein Lehrbuch der Massenpsychologie, wie aufgrund der Desinformation und der Nichtinformation und des Nichtwissens eine Situation entsteht, in der konkret Israel als der Aggressor dasteht und der eigentliche Aggressor zum Opfer wird. Und deswegen, also, wenn wir von Raison reden, besser und lieber weniger von Staatsraison, aber von der Raison humaine, von der Raison, von der Vernunft des Menschen. Raison des Menschen, das ist Aufklärung. Und wenn wir immer so viel über Aufklärung als Ideal sprechen, dann müssen wir uns an dieses Ideal richten und selbst denken, fragen, ob das, was uns aufgetischt wird, auch wirklich richtig ist. Und wir haben die Möglichkeit dieses Nachdenkens, indem man eben sich hinsetzt und schaut, was ist denn da los? Warum schießen die Hamas aus Einrichtungen, auch der UNO, die dann auch aufgrund des Druckes, dass man an Ort und Stelle auf sie ausübt, dieses grausame Spiel mitmacht?
Ich fand es interessant, dass Sie auch die Situation in Gaza mit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg verglichen haben, zumindest so als Ideal oder wie es weitergehen könnte. Sie haben gesagt, Israel werde da in einer Übergangszeit den Gazastreifen besetzen. Es würden dann demokratische palästinensische Strukturen geschaffen, eine Wirtschaft neu aufgebaut. Also ein ähnliches Szenario wie sozusagen die Israeli könnten eigentlich die Rolle der Amerikaner spielen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt habe ich mich auch gefragt, ist das mehr eine Art Wunschdenken oder sehen Sie das auch konkret, diese Initiative?
Es gab sie, ob sie immer noch in der Politik Israels und der mit der Situation beschäftigten Staaten eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Aber es spielte bis vor einigen Wochen mit Sicherheit eine Rolle und es scheint auch eine Rolle zu spielen. Ich will das begründen. Eigentlich, wenn Sie das Zusatzbeispiel, das man hier berücksichtigen muss, Libanon sich anschauen, die Hisbollah im Libanon, die ja die faktische Staats- und Militärmacht dort gewesen ist, wurde militärisch besiegt von den Israelis und die libanesische Regierung versucht jetzt, ihre Souveränität wieder zu gewinnen. Mehr schlecht als recht oder vielleicht doch besser, als man bislang denkt. Und wenn es zu kritischen, sicherheitspolitisch kritischen Situationen im libanesisch-israelischen Grenzgebiet kommt, greift Israel ein, aber relativ zurückhaltend. Das Gleiche ist und würde denkbar sein in Bezug auf den Gazastreifen. Das heißt also faktisch totale Autonomie, Selbstbestimmung, und darum geht es ja für die Palästinenser. Zu Recht geht es darum für die Palästinenser. Wenn eben die Hamas nicht mehr das militärische Potenzial hat, dann ist das möglich. Das war in Deutschland eben auch erst möglich, nachdem Deutschland, Hitler-Deutschland, die bedingungslose Kapitulation unterschrieben hat. Deutschland hätte vorher auch die Waffen niederlegen können und den Deutschen und den gegen Deutschland Kämpfenden viel, viel Leid ersparen können. Also kurzum, das Modell, denke ich, ist sehr realistisch. Und hier ist tatsächlich mal die Geschichte durchaus ein Lehrmeister. Es wird immer davon gesprochen, gegen das Vergessen. Offenbar haben die Deutschen und andere vergessen, welches erfolgreiches Modell es gab ab 1945 nach Niederschlagung eines unmenschlichen Regimes, eine Demokratie, die menschlich ist, aufzubauen, nämlich die Bundesrepublik Deutschland.
Und Sie glauben auch, dass die Israelis auch genau diese Vision haben für die Palästinenser letztendlich?
Nein, die haben sie bislang nicht, aber was für eine Alternative gäbe es denn? Und noch einmal, man kann Netanyahu und die leider, ich füge hinzu, verrückten Koalitionspartner in vielem zu Recht kritisieren, aber auch für die gibt es eine Gewinn- und Verlustrechnung. Eine dauerhafte Besetzung des Gazastreifens ist dann Menschen und Material irrsinnig kostspielig und klar riskant. Völlig unsinnig wäre es, das zu machen. Also Raison wieder, Vernunft im Sinne der Vernunft. Und die meisten Israelis wollen den Gazastreifen nicht besetzen, besiedeln. Einige Verrückte wollen es. Das ist nationaler Selbstmord, ökonomischer Selbstmord. Das ist das vernünftigste Modell. Es ist auch ein ökonomisches Modell und es ist entscheidend ethisch, weil die Palästinenser dann Selbstbestimmung bekämen. Und das könnte, und da ist die Schweiz, denke ich, müsste die Schweiz Vorreiter sein. Ihre Schweizer Kantonalstruktur ist ein ideales Modell für einerseits Kanton Gaza, andererseits Kanton Westjordanland, ergänzt um Jordanien, sozusagen eine Verbindung von Föderation und Konföderation, von Bundesstaat und Staatenbund, vielleicht sogar mit einer Verbindung, wie auch immer, mit Israel. Aber zunächst einmal die kantonale Lösung. Warum teilt man denn keinen Kanton Gaza an und einen Kanton Westjordanland? Da muss man nicht gleich...
Die Idee ist hiermit lanciert in diesem Podcast.
Ja, ich habe das mehrfach schon veröffentlicht und ich hoffe, dass das noch weiter aufgegriffen wird. Aber ich bin resigniert. Ich bin deshalb resigniert, weil wir in der westlichen Welt immer uns leiten lassen von dem Ideal der Aufklärung, der Raison, dann auch von der Staatsraison sprechen und der Raison eben des einzelnen Menschen, Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und wir haben uns in diesem Podcast, Herr Neff, leider immer wieder unterhalten müssen über die Unmündigkeit und auch die selbstverschuldete Unmündigkeit der allgemeinen Öffentlichkeit, von Politikern, von Wissenschaftlern und von leider zu vielen Journalisten, die eben nicht das Niveau der Neuen Zürcher Zeitung haben.
Aber Sie sagen, Sie sind resigniert, aber Sie kämpfen ja weiter dagegen an. Was treibt Sie eigentlich an? Eben, Sie versuchen immer wieder aufzuklären, Sie versuchen, Ihren Standpunkt zu machen. Sie klingen nicht wie ein resignierter Mensch.
Ich klinge nicht, aber ich bin es. Aber ich halte mich da immer an den großen Albert Camus. Sie haben mich freundlicherweise bei den Vorschusslorbeeren, die Sie mir erteilt und verteilt haben, erwähnt, dass ich mich als kosmopolitisch deutsch-jüdischen Patrioten bezeichne. Also mein Patriotismus in Bezug auf Deutschland hat schwer gelitten durch das, was wir heute besprochen haben. Aber der kosmopolitisch-kulturelle Einfluss, also in diesem Falle von einem etwa Albert Camus, ja, der beendet seinen grandiosen Essay über Sisyphus mit dem Satz, ich zitiere gleich auf Deutsch, man müsse sich Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Wir wissen ja, Sisyphus rollt den Felsen hoch, wohl wissend, dass der Felsen, wenn er oben ist, dann wieder runterrollt. Und das mache ich. Und ich glaube, wenn man nicht wie Sisyphus die Unbillen des Lebens und der Welt aufnimmt, dann müsste man Selbstmord begehen. Aber dafür ist das Leben viel zu schön und die Schöpfung grandios und letztlich auch der Mensch wunderbar.
Jetzt wäre das auch ein wirklich wunderbares Schlusswort. Ich würde Ihnen aber trotzdem noch gern zwei Fragen stellen, wenn Sie erlauben.
Natürlich.
Und zwar einfach nochmal diese deutsche Debatte, weil das beschäftigt mich auch. Ich habe nochmal eine Umfrage gelesen von der Bertelsmann Stiftung. Da haben offenbar 42% der Befragten in Deutschland der Aussage zugestimmt, Israel mache im Prinzip mit den Palästinensern nichts anderes, als die Nationalsozialisten mit den Juden gemacht hätten. Also wir haben am Anfang auch von dieser Einfühlung gesprochen mit den Palästinensern, und ich finde das auch gerade in Deutschland, dass ja eben das Tätervolk ist im Zweiten Weltkrieg, jetzt irgendwie sozusagen die eigene Geschichte irgendwie in diesen Israel-Konflikt transponiert und in den Palästinensern gewissermaßen die Juden sieht. Ist das auch etwas, was Sie beschäftigt, oder?
Es ist ein Skandal, Herr Neff. Es ist ein Skandal, Skandal, Skandal. Wer dieses unglaubliche Statement akzeptiert, hat doch keine Ahnung von dem, was die Nationalsozialisten mit den Juden gemacht haben. Wo hat Israel bitteschön auch nur annähernd Vergleichbares wie Auschwitz mit den Palästinensern gemacht? Konnten sich die Juden, die in Auschwitz waren oder dahin transportiert worden sind, wehren wie die Palästinenser? Gar aus dem eigenen Zivil heraus, das es gar nicht gab, weil es ihm keine eigene geografische Konzentration gegeben hat? Und als es sie gab, zwangsweise Warschauer Ghetto, und die Juden im Warschauer Ghetto sich gewehrt haben, dann hat die SS das Warschauer Ghetto total niedergemacht und alles, was sie erreichen konnte, ermordet. Mit anderen Worten, es ist unglaublich, dieser Vergleich. Ahnungslosigkeit. Ich rede gar nicht nur von der unethischen Substanz dieser Aussage. Also das heißt, dass offenbar das Bildungssystem der Bundesrepublik auch hier in einer schrecklichen Krise steckt.
Genau, das wollte ich Sie auch gleich fragen. Was steckt dahinter?
Und das steckt dahinter, dass, und das ist das Absurde an dieser Feststellung, obwohl, vielleicht sogar gerade weil, über den Nationalsozialismus in den deutschen Schulen, an den deutschen Universitäten, in den deutschen Medien dargeboten wird, dass die Leute sagen, nein, das wollen wir gar nicht mehr hören, das kann ja gar nicht gewesen sein, so schlimm kann es gar nicht gewesen sein. Das heißt, ja, es war aber so, aber es gelingt den Erziehern in Politik, Wissenschaft, Schule, Medien nicht, diese Tatsachen so zu präsentieren, dass ein großer Teil der Bevölkerung sie als Tatsachen akzeptiert. Das ist ein Totalversagen, und das ist auch ein Totalversagen all der Phrasen, die der deutschen Öffentlichkeit immer wieder entgegengeschleudert werden, gegen das Vergessen. Natürlich gegen das Vergessen. Aber ihr schafft es ja nicht, dass diejenigen, die vorher gar nichts wussten, es nicht vergessen. Was ich nicht weiß, kann ich gar nicht vergessen. Also mit anderen Worten, wir stehen hier vor dem Offenbarungseid, dem ethischen Offenbarungseid eines gewissen Teils der deutschen Gesellschaft, aber eines Offenbarungseides der eben genannten Akteure, die nicht das erreichen, was sie erreichen wollen. Sie wollen es erreichen, aber sie können nicht, und sie machen immer so weiter. Und das Entsetzliche dabei ist, dass sie das gleiche fatale Muster und Vorgehen anwenden bei der Bekämpfung der AfD, dem die bisherige Methode versagt hat, eine Methode, die in den letzten 3 Jahren eine Verdoppelung der AfD-Stärke gebracht hat, wird fortgesetzt mit den taktischen Spielereien. Und das sind taktische Spielereien, ohne dass es strategische, argumentative und politische Antworten gibt. Und das macht mich so geradezu verzweifelt, Herr Neff, dass der gute Wille vorhanden ist in der Mehrheit der deutschen Verantwortlichen. Aber sie können es nicht. Und das beunruhigt mich. Und zwar deshalb nicht nur, weil ich Jude bin und aus betroffen bin, individuell, familiär, im Kollektiv, sondern weil mich das Wohlergehen Deutschlands und der westlichen Welt berührt. Denn in der westlichen Welt ist es nicht viel anders.
Hm.
Wir haben unsere Maßstäbe verloren.
Sie haben ja einmal gesagt, dass Juden trotz der NS-Vergangenheit stolz auf Deutschland sein könnten. Würden Sie da dabei bleiben?
Ja und nein. Das würde ich nur auf bestimmte Epochen anwenden. Als ich das gesagt habe, war in der Bundesrepublik tatsächlich, und ich bezog mich in erster Linie auf die Bundesrepublik, das der Fall. Ganz eindeutig. Ich habe eben die genannten Zweifel, über die wir in den letzten Minuten gesprochen haben. Aber die sind nicht nur in Bezug auf Deutschland, sondern in Bezug auf die Situation juive ganz allgemein, die jüdische Situation weltweit. Wir sind in einer Situation, die seit 3000 Jahren die jüdische Geschichte kennzeichnet, nämlich an den Rand gedrängt. Nein, einen zweiten Holocaust wird es nicht geben, der steht auch mit Sicherheit nicht bevor. Aber die Lebensqualität von Juden ist im jüdischen Staat und außerhalb des jüdischen Staates durch dieses Nashorntum gegen Juden und Israel deutlich schlechter geworden.
Und Sie hatten ja auch mal die israelische Staatsbürgerschaft, die haben Sie dann abgegeben, schon vor Jahrzehnten. Ist für Sie sozusagen ganz klar, dass aber Ihr Platz in Deutschland ist und dass Sie da leben wollen und auch kommunizieren wollen? Oder gibt es da manchmal auch Zweifel?
Starke Zweifel und in den letzten Jahren immer mehr und hier und jetzt ganz besonders. Und ich bin aber 78 Jahre alt, Herr Neff, und einen alten Baum kann man nicht verpflanzen. Um es mal ganz zynisch zu sagen, für mich reicht es noch. Aber um meine Kinder mache ich mir Sorgen und um meine Enkelkinder, das ist der familiäre Rahmen, und um die jüdische Gemeinschaft. Ich habe im letzten Sommer vor Abiturienten des jüdischen Gymnasiums, Moses Mendelssohn Gymnasium in Berlin, gesprochen und vorher und nachher auch mit jüdischen Studenten immer wieder. Es herrscht dort eine existenzielle Unsicherheit. Und das finde ich schrecklich. Mit anderen Worten, ja, ich bin in Deutschland, bleibe in Deutschland, sterbe in Deutschland eines Tages, aber eine jüdische Zukunft in Deutschland, aber die sehe ich auch nicht in Frankreich, die sehe ich auch nicht in England, die sehe ich auch immer weniger in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die sehe ich, was die Sicherheit als Minderheit betrifft, wo man eben nicht mehr Minderheit ist, sondern Mehrheit, nur noch in Israel gegeben. Aber in Israel gibt es andere Probleme, also beispielsweise den Riesengegensatz, der auch zunehmend militant geradezu wird, zwischen weltlichen und religiösen, orthodoxen Israelis. Ganz furchtbare Probleme. Und was heißt das? Dass die Situation juive, die jüdische Existenz, nirgends sicher ist. Nirgends sicher ist. Die einen sagen, selbstverschuldet. Die anderen sagen, und jetzt kommen wir auf Felix Klein zurück, sagen nicht, aber denken, how to save the Jews in spite of themselves. Wie kann man die Juden trotz ihrer selbst retten? Und ich glaube, dass nach 3000 Jahren, wenn Sie die gesamtjüdische Geschichte nehmen, oder 2000 Jahre nur die europäische Diaspora, sind die guten Tipps von außen eher schlechte Tipps und für die Juden sehr blutige Tipps gewesen. Also lasst uns einfach in Ruhe und lasst uns einfach leben. Es gäbe auch diesen schrecklichen Gaza-Krieg nicht, gäbe es nicht den 7. Oktober 2023. Und ja, wir sind nicht im Geist der Bergpredigt, die zweite Wange hinzuhalten nach 3000 Jahren, in denen man Opfer gewesen ist. Und wenn ich recht informiert bin, ich nehme an, nein, ich bin sicher, Herr Neff, Sie widersprechen mir nicht, dass auch die christliche Welt sich an diese Botschaft der Bergpredigt, die zweite Wange hinzuhalten, wenn die erste geschlagen wird, auch nicht. Also mit anderen Worten, lasst uns einfach leben. Aber wenn unser Leben gefährdet ist, wehren wir uns. Und diese Möglichkeit haben wir seit 2000 Jahren erstmals wieder im jüdischen Staat. Und dass dieser jüdische Staat, wenn angegriffen, sich wehrt, ist klar. Und dann kommt diese absurde Formulierung, die jetzt der neue deutsche Außenminister formuliert hat und auch international immer wieder präsentiert wird, die Verhältnismäßigkeit sei nicht mehr gewährt. Die Verhältnismäßigkeit in einem Krieg ist nie gewährt. Auch das ist wieder ein totaler Unsinn, der zeigt, dass die Verantwortlichen verantwortungslos über Krieg reden, weil sie ihn nicht verstehen. Und das ist eigentlich auch ganz sympathisch, weil die wenigsten der in westlichen Demokratien Verantwortung tragenden Politiker auch im Militär gedient haben. Mit anderen Worten, sie haben keine Ahnung vom Militär, aber sie schicken die Soldaten in den Krieg. Krieg ist wie im Zweikampf angelegt, dass A B besiegt. Und wenn B angegriffen wird von A und B dann im Krieg A besiegt, das ist die Logik des Krieges. Das heißt, man muss Kriege verhindern, aber im Krieg selber gibt es keine Verhältnismäßigkeit. Ja, das Völkerrecht steht dem entgegen, aber das Völkerrecht ist sozusagen der, ich füge hinzu, verzweifelte, sehr sympathische, aber meistens wirkungslose Versuch im Krieg, der immer eine Entmenschlichung ist, die Vermenschlichung zu versuchen. Sehr sympathisch, immer notwendig, aber leider unrealistisch.
Herr Wolfson, ich glaube, wir machen hier mal einen Strich drunter. Vielen Dank für diese intellektuellen Tiefenbohrungen, die Sie in dieser guten Stunde gemacht haben, für dieses Gespräch. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen.
Das war Machtspiel mit Benedikt Neff. Anregungen, Kommentare und Beiträge zur Debatte gerne per E-Mail an machtspiel@nzz.de. Links zum Thema findet ihr in den Shownotes. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Ciao zusammen.